NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. September 1814. Preußen führt die allgemeine Wehrpflicht ein.
Preußen, Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Königreich strotzt vor Kraft und Selbstbewusstsein. Die Armee ist der ganze Stolz des Landes. Zu klingendem Spiel marschieren seine Soldaten in Reih und Glied, von Krieg zu Krieg und oft genug von Sieg zu Sieg. Doch 1806 ist es vorbei mit Preußens Glanz und Gloria. Die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt endet für Preußen in einem Desaster. Zehntausende Soldaten sterben im Kampf gegen Napoleons Truppen, werden verletzt oder geraten in französische Gefangenschaft. Nach seinem Sieg zieht Bonaparte in Berlin ein, zwingt das Königreich unter seine Besatzung und fordert horrende Ausgleichszahlungen. Die einstige Großmacht am Boden. Doch Preußens Stunde Null markiert gleichzeitig den Beginn einer umfassenden Reorganisation des Staatswesens.
Man hat in dieser Niederlage den strukturbrechenden Schock genannt. Und das ist tatsächlich, was passiert. Also es eröffnet einen Möglichkeitsraum, wo Sachen plötzlich machbar werden, die vorher nicht machbar gewesen wären.
Sagt der Hamburger Historiker Dirk Walter über das, was man später die preußischen Reformen nennen wird. Die umfassen auf der einen Seite eine politische und vor allem agrarwirtschaftliche Neuausrichtung Preußens und auf der anderen eine grundlegende Reform des Militärs. Federführend dort Gerhard von Scharnhorst, Hermann von Beuyen und August Neidhardt von Gneisenau.
Das Signifikante an Scharnhorst, Gneisenau und so weiter, das sind ja alles Stabsoffiziere, keine Generale. Das heißt, die Generale, die vorher die Armee geführt haben, sind im Grunde in dieser Situation erstmal aus den Entscheidungszirkeln rausgenommen. Der König tritt in einen direkten Dialog mit diesen relativ jungen, relativ niedrigrangigen Heeresreformern ein, setzt ihn in eine Kommission und sagt, jetzt macht mal Vorschläge.
Schon ein Jahr nach der Katastrophe von Jena und Auerstedt legen die Reformer dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. Ein Konzept vor. Und eine schonungslose Analyse der Gründe für die Niederlage.
Die schlechte Verfassung unserer Regimentsartillerie, die schlechte Beschaffenheit unserer Waffen, die Untauglichkeit der meisten unserer Generale und, um alles zu umfassen, unser Eigendünkel, der uns nicht mit der Zeit fortschreiten ließ.
Weg mit den alten Zöpfen. Nach diesem Motto krempeln die Heeresreformer die preußische Armee um. Die preußischen Streitkräfte unter König Friedrich Wilhelm III. Marschieren in die Schlacht wie zur Parade, nicht wie in einen Kampf auf Leben und Tod. Völlig aus der Zeit gefallen erscheint auch der Einsatz der schweren Infanterie.
Schwere Infanterie sind Leute, die in Reihe und Glied stehen und ins Blaue schießen, jetzt banal gesagt. Französische Taktik basiert zu der gleichen Zeit ein ganzes Stück weit auf dem Einsatz von sogenannten Tirailleurs, Schützen, die sich einzeln frei im Gelände bewegen und gezielt schießen. Jena und Auerstedt, also diese Entscheidungsschlacht 1806, wird eben gerne verstanden, auch als Zusammenschluss dieser zwei Taktiken, also der preußischen, die eben auch passt zu diesem auf Subordination basierenden Militärsystem. Man muss in Reihe und Glied stehen, damit man kontrolliert werden kann. Ne? Und dem französischen revolutionären Ideal, wo jeder selbstverantwortlich im Gelände rumwuselt und gezielt dann schießt.
Doch neben neuen Strategien auf dem Schlachtfeld liegt das Hauptaugenmerk der Reformer auf der inneren Erneuerung des preußischen Militärs und seiner Führung. Sehr zum Ärger der alten Eliten, die um ihre angestammten Rechte fürchten. Denn bis dato konnten nur adlige Offiziere werden. Scharnhorst aber schreibt in seiner Denkschrift an den König unmissverständlich:
Einen Anspruch auf Offiziersstellen können im Frieden nur Kenntnisse und Bildung gewähren, im Kriege nur ausgezeichnete Tapferkeit, Tätigkeit und Überblick. Aus der ganzen Nation müssen daher alle Individuen, die diese Eigenschaften besitzen, auf die höchsten militärischen Ehrenstellen Anspruch machen können. Aller bisher stattgehabte Vorzug des Standes hört beim Militär ganz auf. Und jeder hat gleiche Pflichten und gleiche Rechte.
Scharnhorst ist der führende Kopf der königlichen Militärkommission. Der Kerngedanke seiner Reformpläne ist es, den Graben zwischen Bevölkerung und Armee zu überbrücken und diese für alle Stände und Berufe zu öffnen. Dazu bedarf es seiner Meinung nach einer Volks- oder Nationalarmee, in der alle Schichten dienen und nicht wie zuvor angeworbene Söldner oder Bauern in Uniform. Keine ganz neue Idee. Mit der Levée en Masse hatte Frankreich schon 1793 sein Volk zu den Waffen gerufen.
Frankreich war definitiv das Vorbild. Das ist ja im Grunde der erste Versuch, das Militärsystem zu koppeln an die Idee des Staatsbürgers.
Alle Bewohner des Staates sind geborene Verteidiger desselben. Nur dadurch, dass man die ganze Masse des Volkes bewaffnet, erhält ein kleines eine Art von Gleichgewicht der Macht in einem Defensivkriege gegen ein größeres, welches einen Unterjochungskrieg führt und angreift.
Mit seiner frühen Vorstellung vom Staatsbürger in Uniform ebnet Scharnhorst den Weg zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Preußen am 3. September 1814, heute vor 200 Jahren. Für den Militärhistoriker Dirk Walter eine Reform mit weitreichenden Folgen.
Für Scharnhorst ist der Gedanke, wir müssen die Verteidigung zur nationalen Aufgabe machen. Das heißt, wir müssen erreichen, dass der Soldat nicht in den Krieg zieht, weil er dahin geprügelt wurde und mit der Schießung bedroht oder wegläuft. Also die eine Diagnose war, wir müssen die Verteidigung im Grunde zur nationalen Aufgabe, zur Aufgabe jedes einzelnen Staatsbürgers machen. Wozu dann natürlich sekundär gehört, wir müssen überhaupt erstmal eine Staatsbürgergesellschaft schaffen, statt einer Untertanengesellschaft.
Doch damit tut sich die traditionell obrigkeitshörige preußische Gesellschaft allerdings schwer. Insbesondere beim Militär herrscht bis dato eine strenge Hierarchie und blinder Kadavergehorsam, aufrechterhalten durch Drill und entehrende Strafen für Kritiker und Deserteure. Davon berichtet der Schweizer Soldat Ulrich Bräker.
Da mussten wir zusehen, wie man sie durch 200 Mann achtmal die lange Gasse auf und ab Spießruten laufen ließ, bis sie atemlos hinsanken und des folgenden Tags aufs Neue dran mussten, die Kleider ihnen vom zerhackten Rücken heruntergerissen und wieder frisch drauf losgehauen wurde, bis Fetzen geronnenen Bluts ihnen über die Hosen hinabhingen.
Mit solchen Methoden und Soldaten ist buchstäblich kein Staat zu machen. Das weiß Scharnhorst und schafft Prügelstrafe und andere Torturen ab. Seine Vorstellung vom Staatsbürger, der aus innerer Motivation und Patriotismus seine Nation mit der Waffe verteidigt, ist mit dem Bild des erniedrigten Söldners nicht in Einklang zu bringen.
Was die Heeresreformer, was die Staatsreformer natürlich trotzdem ganz klar sehen, ist, dass zum selbstverantwortlichen Opfer des Staatsbürgers, also Verteidigung und gegebenenfalls auch Sterben für das Vaterland, natürlich auch die Partizipation irgendwo dazugehört. Deswegen ist das Ziel der preußischen Reform irgendwo auch ganz klar eine Staatsverfassung. Eine Staatsverfassung, die eben auch festlegt, dass das jetzt eine Staatsbürgergesellschaft ist und eben auch mit Repräsentation. Weiterhin eine Monarchie natürlich, aber mit parlamentarischer Repräsentation.
Doch dazu wird es erst nach der Revolution von 1848, ein halbes Jahrhundert später, kommen. Zunächst stehen die Reformer vor rein militärischen Problemen. Napoleon hatte Preußen ein stehendes Heer mit nur 42.000 Mann erlaubt, zu wenige, um sich von der französischen Fremdherrschaft zu befreien. Listig stampfen die Reformer deshalb die Landwehr aus dem Boden, eine milizartig organisierte Reserve.
Die Idee der Landwehr basiert eigentlich darauf, dass man den mentalen Graben zwischen dem stehenden Linienheer, Bauern, Adel, König, und dem bisher vom Militärdienst ausgenommenen Besitz- und Bildungsbürgertum dadurch überwindet, dass man dieses bisher ausgenommene Besitz- und Bildungsbürgertum eben nicht in das stehende Heer integriert, sondern in eine eigene Wehrorganisation. Das heißt, man gliedert sich sozusagen dem Heer an, aber nicht dem Heer ein.
Zu Beginn der Befreiungskriege gegen Napoleon ist Scharnhorst, der Architekt der reformierten preußischen Armee, bereits tot. Seine Ideen aber leben im neuen preußischen Wehrgesetz weiter. Im Februar 1813 werden alle Ausnahmen beim Wehrdienst abgeschafft und zunächst für die Dauer des Krieges eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Ab 3. September 1814 gilt sie generell.
Tauglich, tauglich, tauglich.
Damit kann sich niemand mehr vom gesetzlichen Wehrdienst freikaufen oder aus wirtschaftlichen Gründen befreien lassen. ganz im Sinne Scharnhorsts.
Alle streitbaren Männer des Staates, welche sich nicht selbst bewaffnen und kleiden und in dem Gebrauch der Waffen auf eigene Kosten üben können, werden auf Kosten des Staates gekleidet, bewaffnet und geübt. Sie bilden die stehende Armee.
In der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 zeigen die Reformen auch auf dem Schlachtfeld erste Erfolge. An der Seite einer europäischen Allianz kämpft Preußen gegen Napoleon und gewinnt.
Dass Preußen in dieser Koalition so eine wichtige Rolle spielt, das hat natürlich mit der Wehrpflicht zu tun. Ja, weil diese Wehrpflicht eben ermöglicht, dieses für Preußen relativ große Heer aufzustellen. Dieses relativ große Heer, das ja doch zu einem erheblichen Teil aus Landwehr besteht.
Die Reform des Militärwesens hat sich bewährt. Preußen kehrt 1815 in den Kreis der europäischen Großmächte zurück. Doch beliebt ist das neue Wehrgesetz nicht.
Berlin und Breslau, also die beiden größten Städte der Monarchie, geben beide Petitionen ein, überhaupt wieder von der Wehrpflicht befreit zu werden. Und es gibt lokal einfach auch wirklich Widerstand und nicht jetzt organisierten Widerstand, aber auch man verweigert sich dem. Also das muss nicht sein, das braucht es nicht. 1813, 14, also im Krieg das Vaterland verteidigen, ist was ganz anderes als jetzt im Frieden und dann eben im Frieden in das Linienmilitär einbezogen zu werden. Denn das ist ja eben der Unterschied zu vorher, ne? Dass man nun nicht mehr sich freiwillig melden kann für die Landwehr, sondern dass man zunächst mal 3 Jahre durch diesen Grundwehrdienst in der Linie muss, zusammen mit den Bauern, zusammen mit den Besitzlosen. Und das ist äußerst unattraktiv.
Doch in den nächsten Jahrzehnten gewöhnen sich die Preußen immer mehr an den Gedanken, dass es zu den Pflichten des Staatsbürgers gehört, im Militär zu dienen.
Wenn man es auf eine kurze Formel bringen wollte, dann müsste man vielleicht sagen, dass die preußischen Militärreformen zum einen zwar das Militär vergesellschaftlicht haben, also das Militär im Grunde der Gesamtgesellschaft geöffnet haben, aber dass sie damit natürlich auch die Gesellschaft militarisiert haben.
Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann.
In seinem Stück »Der Hauptmann von Köpenick« macht Karl Zuckmayer den preußischen Militärfimmel der Kaiserzeit zur Lachnummer. Doch wie ging es danach weiter mit der allgemeinen Wehrpflicht? In den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts dient die Pflicht zum Dienst an der Waffe nicht mehr der Landesverteidigung, sondern der rücksichtslosen Aufrüstung und Mobilmachung. Reichswehr und später Wehrmacht bedienen sich der Wehrpflicht, um immer mehr Menschenmaterial, wie es zynisch hieß, für den Vernichtungskrieg zu rekrutieren. Erst 10 Jahre nach Deutschlands Niederlage im Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch aller staatlichen und militärischen Strukturen wird Scharnhorsts Ideal vom Staatsbürger in Uniform wieder aktuell. Am 200. Geburtstag des preußischen Reformers begrüßt Verteidigungsminister Theodor Blank die ersten Soldaten der neu gegründeten Bundeswehr mit den Worten:
Wir wollen uns darüber im Klaren sein, dass die mit dem heutigen Tage sichtbar werdende Aufstellung unserer Streitkräfte nicht nur eine organisatorisch-technische Aufgabe ist. Im entscheidenden Maße wird es auf die Menschen ankommen und auf den Geist, mit dem diese Menschen an ihre Aufgaben herangehen.
1956 führt die Bundeswehr die Wehrpflicht ein. Die Truppe orientiert sich dabei durchaus am Geist Scharnhorsts, an seiner Vorstellung vom Bürger als geborenem Verteidiger des Vaterlandes. 2011 schafft Deutschland die allgemeine Wehrpflicht zugunsten einer freiwilligen Armee ab. Für Dirk Walter eine zeitgemäße Entwicklung.
Es ist praktisch nicht zu rechtfertigen, eine Wehrpflicht zu haben, wenn sie extrem selektiv ist. Also das ist einfach die Situation, wo dann in der Bundesrepublik auch letztlich die Wehrpflicht abgeschafft worden ist, weil man gesehen hat, wir brauchen nur noch einen so kleinen Bruchteil der Wehrpflichtigen, dass man den Zwang nicht mehr rechtfertigen kann. Ich glaube, das ist einfach, was wir in allen Ländern zurzeit sehen. Die Bedrohungssituation ist nicht mehr so, dass wir Massenarmeen brauchen. Also können wir letztlich keine Wehrpflicht rechtfertigen.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an die allgemeine Wehrpflicht in Preußen, die heute vor 200 Jahren eingeführt wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.